Von Geistern und Gespenstern eine Karriere in Trümmern. Sicher wies Frederick Bligh Blond, der Entdecker überragender architektonischer Überreste in Glastonbury, einige menschliche Schwächen auf. Selbst sein Biograf William Kenwell, der ihm große Bewunderung entgegenbringt, gibt zu, dass er dazu neigte, überall Komplotte und Verschwörungen zu sehen. Doch in Glastonbury war sein Misstrauen nicht völlig unbegründet, denn seine beiden wichtigsten Partner, Carroll und Dekran, hielten ihn für exzentrisch und hätten gerne ohne ihn weitergearbeitet. Doch der außergewöhnliche Erfolg bei den Ausgrabungen der Glastonbury-Abtei stärkten seine Position ganz erheblich. Seine Feinde ahnten nicht, dass er die Erfolge weitgehend den Informationen toter Mönche verdankte. Die unsichtbaren Kommunikatoren, die sich die Gesellschaft von Avalon nannten, waren nicht nur darum bemüht, ihm bei den Ausgrabungen der Vergangenheit zu helfen. Sie erklärten auch, es sei ihr Ziel, Glastonbury wieder zu einem bedeutenden religiösen Zentrum zu machen. Ein Mann, der ein solches Geheimnis mit sich herumtrug, benahm sich natürlich etwas merkwürdig. Und Bond hatte mehr als ein Geheimnis zu hüten. Die schon lange verschollenen Mönche, die den Bleistift von John Bartlett führten, konnten ihm alle möglichen historischen Informationen liefern. 1908 machte er an der Südseite des Mittelschiffs Ausgrabung. Er hoffte, hier Spuren der beiden Türme zu finden, welche die Kommunikatoren ihm beschrieben hatten. Plötzlich stieß er auf das riesige Skelett eines alten Mannes. Es war fast 2 Meter groß und der Tote ohne Sarg begraben worden. Noch eigenartiger war, dass sich zwischen seinen Beinen ein weiterer Schädel befand. Dies ist die Art von Rätseln, die den Archäologen schlaflose Nächte bereiten. War der alte Mann ermordet worden? Wahrscheinlich nicht, denn unter seinem Kopf hatte man sorgfältig ein Steinkissen angeordnet. Bond fiel es natürlich nicht schwer, die Lösung zu finden. Er musste sich nur neben seinem Freund Bartlett setzen, die toten Mönche um eine Erklärung bitten und darauf warten, dass Bartletts Bleistift eine Antwort schreiben würde. In diesem Fall war die Antwort präzise und faszinierend. Das Skelett, sagt der Mönch, der sich Wilhelm nannte, gehörte Rodulfus Gracilianus, Radulfus der Schatzmeister, der in einem fairen Kampf einen Mann namens Eowulf erschlagen hatte. Dieser hatte Radulfus vorher mit einer Axt schwer verletzt und ihm mehrere Knochen gebrochen. Doch Radulfus lebte noch viele Jahre und starb im Alter von 103 Jahren. Er bat darum, gleich neben der Kirche begraben zu werden, die er so sehr geliebt hatte. Merkwürdigerweise war sein alter Feind Eowulf in der gleichen Stelle bestattet worden. Als die Mönche Radulfus beisetzten, erschraken sie, weil sie die Gebeine von Eowulf gestört hatten. Also wurden sie ins gleiche Grab gelegt. Und wer waren die beiden Männer? Anscheinend war der Radulfus oder Ralph ein Normanne, der mit William dem Eroberer nach England gekommen war, und Eowulf ein angelsächsischer Graf. Zu dieser Zeit bekleidete der Normanne Turistan das Amt des Klostervorstehers. Aus der Geschichte ist bekannt, dass die normannischen Mönche, als sie die Glastonbury-Abtei übernahmen, gegen die angelsächsischen Mönche, die einem irischen Orden angehörten, mit ziemlicher Brutalität vorgingen. Abt Turistan verfolgte sie am heftigsten. Er war so grausam, dass William der Eroberer ihn schließlich absetzte. Doch in der Geschichte wird kein Mann mit dem Namen Eowulf erwähnt. Wer war das also? Der Kommunikator beantwortete die Frage ohne zu zögern. Unter Eowulf verbarg sich der Graf von Edgerly vom königlichen Blut, ein tapferer Angelsachse, der sagte, Glaston sei von den Angelsachsen erbaut worden und solle angelsächsisch bleiben. Anscheinend wurden einige angelsächsische Mönche von Glastonbury von normannischen Soldaten getötet. Graf Eowulf von Edgerly übte Vergeltung und griff die Normannen an. Er wurde im Kampf gegen Turistans Schatzmeister Radulfus getötet und ohne Sarg außerhalb der Abtei begraben. Die Geschichte klang faszinierend, doch konnte man ihr glauben? Hier bot sich eine gute Gelegenheit, die Genauigkeit der Angaben der Geistermönche zu prüfen. Niemand hatte jemals von Graf Eowulf von Edgerly gehört und weder Bartley noch Bond erinnerten sich, dass sein Name jemals gefallen sei. Wenn es ihn wirklich gegeben hatte, wäre dies ein Beweis, dass die Botschaft von wirklichen Kommunikatoren stammte und nicht aus Bartletts Unterbewusstsein. Gulenius behauptete, Eowulf habe Radulfus mit der Axt Knochenbrüche zugefügt. Sie untersuchten das Skelett und stellten fest, dass der rechte Unterarm tatsächlich gebrochen gewesen war, doch dann wieder heilte. Ein Mensch, der sich gegen eine Axt schützen will, würde wahrscheinlich den rechten Unterarm hochreißen, der dann unter dem Schlag zerbricht. Der Mönch sagte, die angelsächsischen Mönche hätten Genugtuung erfahren, denn eine Zeit lang war wieder ein Angelsachse Abt. Das erwies sich ebenfalls als richtig. Thorsten wurde von William dem Eroberer abgesetzt. Sein Platz nahm Herlewin ein angelsächsischer Name. Doch gab es Eor wohl wirklich? Bond, der sehr gründlich war, durchsuchte die Quellen, doch ohne Erfolg. In der Geschichtsschreibung wurde kein Graf von Edgeley erwähnt. Doch fand sich in einer alten Chronik von Fabius Ethelwerd aus dem Jahr 866 nach Christus der folgende Satz. In diesem Jahr starb Eanulf, ein Edelmann aus der Provinz Somerset. Weiter hieß es dort, sein Körper ruhe in dem Kloster Glastonbury. Damit war bewiesen, dass es eine Verbindung zwischen einem Adligen mit einem sehr ähnlichen Namen, statt des W stand ein N, der Abtei und Somerset gab. Handelt es sich bei Eanulf womöglicherweise nicht nur um eine andere Version von Eawulf? Schließlich konnte Bond das Geheimnis nicht länger für sich behalten. Er entschloss sich, die ganze Geschichte zu erzählen. Alles, was sich seit jener ersten Sitzung im November 1918 ereignet hatte. Seine Erkenntnisse veröffentlichte er 1918 in dem Buch The Gate. Die Reaktion kam sofort und war verheerend. Das Geld wurde gestrichen und ein Co-Direktor ernannt, der Bond auf alle mögliche Art behindert und in einem endlosen Papierkrieg verwickelte. 1921 wurde seine Tätigkeit auf das Kategorisieren und Reinigen seiner früheren Funde beschränkt, wofür er im Monat 10 Pfund erhielt. 1922 bekam er folgenden Brief. Der Rat dieser Gesellschaft setzt sie davon in Kenntnis, dass sie nicht mehr für die Ausgrabung in der Glastonbury-Abtei verantwortlich sind und daher das von ihnen ernannte Ausgrabungskomitee aufgelöst wird. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, so endete auf unrühmliche Weise eine der bedeutendsten Ausgrabungen der Neuzeit in England. Aber damit ist es ja nicht genug. Bond lebte noch 52 Jahre und verstarb völlig mittellos und vergessen in der Nähe seiner Ausgrabungsstätte Glastonbury. Und er wäre auch weiter vergessen geblieben, wenn nicht ich, euer Alex, der Geschichtenerzähler, ihn wieder ausgegraben hätte. In der nächsten Episode nun hören wir etwas über Phantomanhalter, mysteriöse Geister, die Autofahrer anhalten. Dann bis zum nächsten Mal, euer Alex, der Geschichtenerzähler.